Ja, so wie diese fiktive Geschichte, die ich eben erzählt habe, wie Petrus wohl seine eigene Biografie beschreiben würde, wie er das erlebt hat mit Jesus, so möchte ich aus dieser Geschichte zwischen Versagen, Resignation und Neubeginn einmal ableiten, ja, es gibt Krisenzeiten bei uns und es gibt Wachstumszeiten. Beides gehört zum Leben des Christen dazu. Diese Geschichte um Petrus und seinen Verrat an Jesus steht exemplarisch auch für uns, Pate. Ja, es gibt Zeiten, in denen läuft alles glatt. Es geht gut voran im Leben. Leben macht Spaß, Christsein sowieso. Man ist mit Begeisterung dabei, erlebt göttlichen Segen. Aber ich kenne auch Zeiten, in denen es anders läuft. Da scheint es in Stocken geraten zu sein. Oft aus unersichtlichem Grund. Man hat den Eindruck, Leben wird zur Tretmühle. Ja, es geht irgendwie weiter. Aber es entwickelt sich nichts mehr. Kennen Sie diese Wachstumsknoten? Und mich bewegen heute diese Fragen in meiner Predigt. Wie war das bei mir beim letzten Mal, als ich an so einem Punkt war, an so einem Wachstumsknoten, wo ich nicht wusste, wie geht's weiter? Wie war das damals? Wie bin ich damit umgegangen? Wie habe ich Gott dabei erlebt? Was bezweckte Gott mit diesen Situationen der Krise, der Krisenzeiten, der Wachstumsknoten? Was habe ich daraus gelernt? Und was hat sich in meinem Leben verändert? Diese Beziehung zwischen Jesus und Petrus, seine Krisen, seine Resignation und seine Wiederherstellung ist für mich Grundlage und Pate dieser Predigt. Es geht um Petrus, jener Mann, der eigentlich immer gut drauf war, immer ein Kessen Spruch auf Lippen, der konnte La Paloma auch ohne Zähne pfeifen, in seiner Gegenwart gab's immer gute Laune. Und als Jesus ihm einmal sagte, Petrus, auch du musst so manches im Leben und im Glauben lernen, kam jedes Überhebliche, ja klar, ernst genommen hat das nicht, und nie werde ich dich im Stich lassen. Kurze Zeit später, als Jesus verhaftet wurde und Petrus neugierig schaute, was aus Jesus geschehen würde, sprach eine junge Frau, du bist doch auch einer von ihnen, oder? Und alles Überhebliche sank in sich zusammen. Petrus verleugnete Jesus, zerbrach innerlich, weinte bitterlich und geriet in eine heftige Glaubenskrise. Und auch die Auferstehung Jesu Christi vermochte ihn nicht aufzurichten. Im Gegenteil. Wir lesen das sehr klar nach im Johannes 21. Er geht zurück in seinen alten Beruf zum Fischen. Aus mit Jesus, das war's. Zu Ende der Traum. Fischen, davon verstehe ich etwas. Und wir wissen, dass Jesus ihn wiederherstellte. Aber ich möchte zuerst einmal über diesen Gedanken nachdenken. Aus der Traum, das war's mit Jesus. Aus die Leidenschaft, das war's mit der Leidenschaft. Vorbei. So wie ich es einmal gelebt habe, dem Glauben, kann ich es nicht mehr leben und ich will es auch nicht mehr. Das könnten Wachstumsknoten sein, an dem wir etwas lernen sollen, um gerade im Glauben weiterzukommen. Und ich möchte mit uns diese 4 Punkte einmal betrachten, Wachstumsknoten erkennen. Wie es so oft ist, wenn wir in solchen Phasen der Krise und Resignation stecken, haben wir in seltensten Fällen eine gute Selbstwahrnehmung. Wir können uns nicht einschätzen. Wir meinen, es ist alles richtig, so wie es läuft. Und doch sind wir auf einem falschen Weg. Wir merken es oft gar nicht. Und so war es auch bei Petrus mit seiner überheblichen Art. Jesus, ich würde dich nie verraten, hat er sich nicht richtig einschätzen können. Er hat nicht begriffen, was da passiert. Ja, er hat es nicht begriffen. Das Leben mit Jesus hat auch etwas mit geistlichem Wachstum zu tun. Und das lernte Petrus hier sehr, sehr schmerzhaft. Und es gab in seinem Leben immer wieder Punkte, an denen er solche Wachstumsknoten auflösen möchte. Geistliches Leben ist kein Selbstgänger. Das hängt von mir ab, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Und geistliches Leben ist von mindestens 4 Faktoren abhängig. Erstens von dem Faktor, dass ich selber für mein Leben geistliche Verantwortung übernehme. Das hat Petrus getan. 3 Jahre mit Jesus. 3 Jahre intensive Bibel- und Lebensschule. Aber es führt nicht automatisch in diese geistliche Selbstständigkeit. Nach meiner dreijährigen theologischen Ausbildung in einer Bibelschule sagten uns unsere Lehrer immer, immer, passt auf, ihr habt nicht alles drauf nach 3 Jahren, ganz im Gegenteil. Eigentlich habt ihr nichts drauf. Aber das bisschen, was wir euch mitgegeben haben, könnte reichen, dass ihr im Leben weiterkommt. Und so ist das in der Realität auch. Oft sind gerade intensive geistliche Zeiten Auslöser für heftige Glaubens- und Sinnkrisen. So ein tolles Erlebnis auf der Konferenz XY, dann bist du zu Hause und hängst im tiefen Loch. Kennt ihr sowas? Besonders dann, wenn sich das geistliche Leben vorwiegend im Kopf oder im Handeln abspielt, aber nicht im Herzen, dann erwischt es einen umso härter. Und das sehen wir bei Petrus hier. Und darum stellt Jesus ihm auch die Frage nach seinem Herzen, nach seiner Liebesbeziehung zu Jesus. Sie ist Motor konstanten geistlichen Wachstums. Petrus war aber von sich und von seiner Kraft überzeugt. Und das ist ein Fehler. Und hier holt es alle jene ein, die heute eine gewisse geistliche Leere verspüren. Dieser Wachstumsknoten kann platzen, wo ich meine Beziehung zu Jesus neu definiere und vor allem, wo meine Liebe zu Gott ganz neu greift. Der zweite Faktor ist, persönliche Grenzen zu erkennen. Alles hat seine Zeit und seinen Raum und damit auch seine Begrenzung. Keiner von uns ist unbegrenzt. Und wir machen alle auch Grenzerfahrungen. Mit zunehmendem Alter lassen Kräfte nach. Seelische und körperliche Kapazitäten nehmen ab. Keiner bleibt in Vollbesitz seiner Kräfte bis ins hohe Alter hinein. Das muss ich wissen. Dazu muss ich mich stellen. Wie kann ich mit Begrenzungen leben? Nicht nur altersbedingte. Manch einer hat intelligenzbedingte Begrenzung. Manch einer kann Dinge einfach körperlich nicht leisten. Manch einer hat gar nicht das nötige Know-how, um Dinge zu machen. Kann ich damit leben? Ich muss nicht das tun, was ich nicht kann. Ich muss das tun, was ich kann. Und dazu schenkt Gott uns Gaben, Möglichkeiten, Befähigung und die muss ich kennen. Aber ich muss auf der anderen Seite auch kennen, was ich nicht kann. Und das, was ich nicht kann, muss ich auch nicht unbedingt erlernen. Denn das, was ich kann, soll stark werden. Das ist ein gutes biblisches Prinzip. Und nach diesem Prinzip soll geistliches Leben funktionieren und darüber hinaus dann auch praktisches Leben. Ja, wir haben unsere Grenzen, auch die Grenzen unserer Belastbarkeit. Kennen wir sie? Ein dritter Faktor, wie gehe ich mit Wachstumsknoten um? Sei auf Krisen vorbereitet. Schon morgen kann sie kommen. Schon morgen kann Krankheit ausbrechen, die das Leben verändert. Schon morgen können in unserer Familie notvolle Situationen eingreifen, die mich fordert. Natürlich denken und beten wir, mich betrifft's nicht. Meine Arbeitsstelle ist sicher, meine Finanzen sind stabil, gesund bin ich auch, meiner Familie geht es gut und meiner Ehe sowieso. Schön, wenn das so ist. Dann preist Gott und sagt Halleluja. Aber es kann morgen schon anders sein. Was ist, wenn Gott Arbeitslosigkeit nicht verhindert? Was ist, wenn Gott Krankheit zulässt? Bin ich gedanklich auf sowas vorbereitet? Halte ich auch dann Gott noch die Treue? Oder droht mein Glaube dann an diesen Dingen zu zerbrechen? Petrus war hier an einem ganz kritischen Punkt. Er war nicht darauf vorbereitet, in eine Krise zu fallen. Er war nicht darauf vorbereitet, wie mit Jesus umgegangen wird. Er war nicht vorbereitet, darauf zu reagieren. Und ist richtig abgeschmiert. Wie gut, dass Jesus ihn wiederhergestellt hat. Und ein vierter Faktor, es gibt sicherlich viel, viel mehr, aber die vier sind mir mal wichtig, heißt Verletzungen sehen. Und hier wird es jetzt persönlich. Wo habe ich durch eigenes Verschulden oder eigenes Versagen Menschen Schaden zugefügt? Wo habe ich versagt, weil vielleicht Krankheit in mein Leben gekommen ist oder Dinge, die nicht schön waren, weil ich mit der Krise nicht umgehen konnte? Wo habe ich mir selber Schaden zugefügt? Innerlich, vielleicht auch äußerlich. Kann ich das sauber reflektieren? Kann ich meine eigenen Verletzungen sehen oder suche ich immer einen Schuldigen, in anderen Menschen, vielleicht sogar in Gott? Es ist so wichtig, dass wir unsere eigenen Verletzungen, unsere eigenen Fehler, unsere eigene Sünde, unser eigenes Versagen sehen. Petrus hat es gesehen und das zeichnet ihn aus. Leider zu spät. Leider zu spät. Aber nach dem dritten Mal, als er Jesus verleugnet hat, ist er zusammengebrochen, hat bitterlich geweint. Das sind schon Tränen der Reue, Tränen des Versagens. Er hat das verstanden. Ja. Und hier wird es kritisch. Wenn ich das nicht entdecke, dann tun sich nämlich Wachstumsblockaden auf und dann wird geistliches Leben erstickt. Weil wir Menschen so geprägt sind, unsere wunden Punkte zu verstecken, schämen wir uns für sie. Wir wären doch gerne stark und Schwäche geben wir nicht zu. Und schon gar nicht, wenn wir geistlich frustriert sind und schon gar nicht, dass wir einem anderen sagen, ich brauche Hilfe. Petrus tat es auch nicht. Und als er begriff, dass er alleine für seine Fehler verantwortlich war, zieht er sich dann sogar total zurück. Ihr könnt mich alle mal, ich gehe fischen. Selbst da war er noch nicht bereit, Dinge zu verändern. Er kaschiert seinen wunden Punkt und meint dann, das tun zu können, was er kann, fischen gehen. Doch dahinter sitzen ganz tiefe Schmerzen und ganz tiefe Verletzungen. Der Verrat am Kohlefeuer, das Krähen des Harnens, der traurige Blick unseres Herrn, all das hat Petrus' Seele irgendwas in ihr kaputt gemacht und treibt ihn dazu, hemmungslos zu weinen. Aber Tränen verraten oft, wie man wirklich ist, oder? Tränen verraten das, verraten, wie ich bin. Gott braucht in unserem Leben solche Wendepunkte, an denen wir zerbrechen. Nur durch Zerbruch entsteht Neues, kann etwas heil werden. Und das ist Gottes Prinzip. Und es gehört zum geistlichen Wachstum dazu. Nach dem Zerbruch, nach dem Wachstumsknoten, nach den Krisezeiten kommen neue Zeiten. Beginnt neues geistliches Leben. Henry Nouwen hat einmal gesagt, dort, wo wir verwundet sind, wo wir gebrochen sind, dort sind wir auch aufgebrochen für Gott. Toller Satz, ne? Dort, wo wir verwundet sind, wo wir gebrochen sind, dort sind wir auch aufgebrochen für Gott. Und genau das war der Punkt für Petrus. Und genau das war der Punkt, wo Jesus jetzt mit seiner ganzen Liebe hineinkam, in diesen aufgebrochenen, verwundeten Punkt bei Petrus. So heilt Jesus dann Schmerz, Verletzung und gewährt einen Neuanfang. Und das tut er bei Petrus, indem er Jesu Hilfe tatsächlich annimmt. Ein großes Wunder. Ein zweites Mal erlebt er einen gewaltigen Fischfang mitten am Tag. Und Jesus bereitet ihm am Kohlefeuer ein Frühstück vor, Zeichen der Vergebung. Denn es war das Kohlefeuer des Verrates, ja, wo Petrus Jesus verraten hatte. Und an diesem Kohlefeuer bereitet er ein Frühstück vor. Liebe geht bekanntlich durch den Magen und das weiß Jesus. So viel liebevolles Handeln in der gnädigen Wiederherstellung, klasse. Und dann lesen wir von diesem wunderschönen Dialog. Ich lese ihn uns nochmal. Nach dem Essen fragte Jesus den Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer. Und er wiederholt diese Frage noch zweimal. Liebst du mich mehr? Und jedes Mal sagt Jesus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und am Ende forderte er Petrus dann auf, folge du mir nach. Du hast den Auftrag bekommen. Du hast den Auftrag bekommen, hüte meine Schafe. Das heißt, gründe die Gemeinde. Folge mir nach und gründe die Gemeinde mit einem liebenden Herzen, das für mich schlägt. Das ist der Text hier aus Johannes 21, ab Vers 15. Es ist schon einzigartig, wie Jesus mit Petrus umgeht. Kein Vorwurf, keine Einladung, therapeutische Gespräche zu suchen, keine theologische Abhandlung, einfach nur eine kleine Frage. Hast du mich lieb? Menschen, die verletzt sind, wunde Punkte in ihrem Leben haben, brauchen keine Vorträge. Sie brauchen Liebe. Liebe Gottes in Reinkultur. Drei kurze Sätze zeigen uns, wie Jesus mit den Krisen und Wundenpunkten fertig wird, wie er heilen kann. Drei Aufforderungen. Ja? Die Frage, hast du mich lieb? Der Auftrag, der dann folgt, weide meine Schafe, und die Dienstanweisung, folge mir nach. Das ist die Methode, wie Jesus wiederherstellt. Zuerst ist da die Frage nach den zentralen Beweggründen meines Lebens. Hast du mich lieb? Dreimal in einem Wortspiel zwischen Agape und Phileo. Was motiviert mich in meinem Leben? Was gibt mir Antriebskraft? Ist es meine Liebe zu Jesus Christus? Die Frage unseres Herrn hinterfragt meine Herzensmotive. Bin ich Christ, weil ich Jesus liebe? Oder bin ich Christ, weil ich etwas erwarte von Gott? Es gibt so viele Antriebsmöglichkeiten für unser Leben. In der Konkurrenz zu anderen wollen wir besser sein, dafür setzen wir uns ein. Verlieren wir uns dabei nicht selbst? Was ist die Motivationskraft meines Lebens? Ist es eine Kraft, die uns immer wieder neue Lebensfreude und Lebensperspektiven freisetzt? Ist es wirklich die Kraft der Liebe? Und wo diese Kraft meine Seele bestimmt, kann um mich herum alles zerbrechen. Die Liebe bleibt dennoch bestehen. Und darum stellt Jesus diese Frage, hast du mich lieb dreimal? Und Petrus antwortete mit seiner zerbrochenen Seele ehrlich und aufrichtig. Jesus fragt nach der göttlichen Liebe und Petrus antwortet, ja Herr, ich liebe dich als Mensch, so wie ich es als Mensch eben kann und das meine ich ehrlich. Dreimal dieses Wortspiel zwischen Phileo und Agape, sehr interessant. Und Petrus ist ganz offen und ehrlich. Er sagt, ich bin nicht mehr der überhebliche Petrus, der von auf Wolke 7 alles kann. Ich bin ein einfacher Mensch, ein zerbrechlicher Mensch. Aber Jesus, du siehst in mein Herz und du siehst, dass ich es ehrlich meine. Es ist ehrlich, meine Liebe, so wie ich es menschlich eben kann, mit all meinen menschlichen Schwächen. Und genau das ist es, was Jesus braucht. Und genau das ist es, was Jesus will. Jesus will von uns keinen Liebesperfektionismus, keinen Überflieger, keinen Ich kann das irgendwie alles. Sondern Jesus will ehrliche Menschen haben, so wie wir sind. Ja, was für eine wunderbare Botschaft für uns. Ich weiß nicht, wie schwach oder wie klein meine Liebe zu Jesus oder eure Liebe zu Jesus ist. Er weiß es. Und das, was an eurem Herzen vorfindet, das baut er auf und das baut er aus. Dazu kommt die zweite Aussage. Wir sind vor Gott wertvoll und wir werden gebraucht. Die Dienstanweisung, weide meine Schafe, damit sagt er, Petrus, du bist mir wichtig. Das, was ich in dir gesehen habe, schon von Anfang an, das möchte ich weiterentwickeln. Du bist der Gemeindegründer, du bist der erste Apostel, du bist derjenige, der die große Pfingstpredigt halten wird, du bist derjenige, der Gemeinde ins Laufen bringt, du bist derjenige, der später Gemeinde begleiten wird. Petrus, ich sehe das in dir. Weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Und auch hier ist ein Wortspiel, es beginnt ja mit den Lämmern, nicht? Also da ist ja auch ein Wortspiel drin und am Ende ist die Gemeinde. Am Ende kriegt er den Gesamtauftrag. Gott hat für jeden von uns seine Vision und für jeden von uns seine Geschichte, seine Absichten, seinen Plan. Das hört auch nicht auf, wenn ich verwundet bin. Das hört auch nicht auf, wenn ich aufgrund von Sünde am Boden liege. Gott kommt immer wieder und beweist seine Liebe und bittet dann, setz dich für mich ein. Ich brauche dich. Du bist mein Bodenpersonal. Das gilt uns allen, ob jung, ob alt, ob krank, ob gesund. Das Gute, was er an uns in Gaben hineingelegt hat, möchte er einsetzen und möchte er gebrauchen. Das gilt, ob wir zerbrochen, schwachlos oder hilflos sind oder auch dann, wenn wir uns wertlos finden, auch wenn wir Scheitern empfinden. Es gilt, weil darüber auch ein Bibelvers steht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht in den Starken. Und dann geht Jesus seinen Weg mit uns. Folge mir nach. Die Aussage, die Jesus an Petrus gibt. Und das entspannt kolossal. Auch wieder hier ein Vergleich zwischen Johannes und Petrus, nicht? Wo die nochmal sich gegenseitig vergleichen. Und Jesus zu Petrus sagt, ist doch egal, was mit dem anderen passiert. Ist doch nicht dein Problem, was andere machen. Folge du mir nach. Und das entspannt kolossal. Ich brauche mich nicht mit anderen vergleichen. Ich bin eine einmalige Einzelanfertigung Gottes. Ich brauche meinen Wert nicht in der Anerkennung von Menschen oder gar im Vergleich zu Menschen zu ziehen. Wenn Jesus mit mir seinen Weg geht, reicht das vollkommen aus. Mit unserem Leben müssen wir vor keinem Menschen Rechenschaft ablegen. Eben weil wir zu Jesus gehören. Er teilt sein Leben mit mir und das, was er sagt, ist für mein Leben maßgeblich. Wir sind nicht vergleichbar und wir müssen aufhören, uns zu vergleichen. Wir sind einmalige Originale. Und jedes einmalige Original darf Jesus original nachfolgen. Nicht im Sinne einer geistlichen Gleichmacherei, sondern individuell für jeden ganz persönlich. Darum hört auf mit dem Vergleichen und geht euren Weg mit Jesus. Folge du mir nach. Liebe Gemeinde, ja, es gibt Krisenzeiten und es gibt Wachstumszeiten. Ja, es gibt Verletzungen, Schmerzen und Versagen. Das bleibt und damit müssen wir leben. Aber Jesus tritt immer wieder an unsere Seite und die stellt die Frage nach meinem Herzen. Hast du mich lieb? Und diese Frage wird bleiben, jeden Tag neu. Welche Antwort gebe ich ihm, wenn er mir diese Frage stellt, ganz gleich, in welcher Lebenssituation ich mich befinde? Ich hoffe, ich kann dann mit Petrus sagen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Amen.